Ja, ihr seid immer noch beim Tagesinfo von Radio Dreieckland. Zwei Beiträge stehen hier noch auf dem Programm. Jetzt geht's erstmal weiter mit einem Beitrag zu den Stasi-Akten, Interview mit Wolfgang Rüdenklau von der Ostberliner Monatszeitschrift Telegraph. Januar 1990. Mehrere tausend Demonstranten dringen am frühen Abend in die ehemalige Stasi-Zentrale in Ost-Berlin ein, werfen Möbel aus dem Fenster, sprühen Parolen und verstreuen Papier. Die Teilnehmer am runden Tisch, die gerade den Regierungsbericht über die Stasi-Auflösung diskutieren, brechen ihre Debatte ab und eilen mit Ministerpräsident Modrow zum Ort des Geschehens. Modrow versucht, die Menge zu beruhigen. Auch im DDR-Fernsehen ruft die Regierung in dramatischen Appellen zur Besonnenheit auf. Die Demokratie ist in höchster Gefahr. Regierung und Volkspolizei befürchten wegen der gleichzeitig in mehreren Städten stattfindenden Demonstrationen und Warnsteigs, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Auch in Cottbus gehen die Fensterscheiben des ehemaligen Stasi-Bezirksamtes kaputt, als ein Demonstrationszug mit mehreren tausend Menschen dort entlangzieht.
Auch 5 Jahre nach dem Sturm der Berliner Stasi-Zentrale löst das Thema Staatssicherheit noch immer heftige Kontroversen aus. In den neuen Bundesländern ohnehin ein politischer Dauerbrenner, existiert auch unter der Westlinken keine eindeutige Position. Seit Anfang 1992 haben rund 1 Million Menschen einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Noch jetzt gehen täglich mindestens 1000 neue Anträge ein. Nach Darstellung der GAUK-Behörde hat sie neben den Akteneinsichten insgesamt 1,63 Millionen Überprüfungsanträge von Behörden, Parlamenten, Gerichten und Privatfirmen erhalten und die meisten beantwortet. Einige Fragen ergeben sich. Ist es beispielsweise korrekt, dass ehemalige MitarbeiterInnen der Stasi weniger Rente bekommen als MitarbeiterInnen westlicher Geheimdienste, dass sie aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden und selbst bei Privatunternehmen rausfliegen, sobald dort bekannt wird, dass sie mit der Stasi zu tun hatten? Kann denn 1995 bei Stasi-Zuträgern nachgeholt werden, was bei Gestapo-Spitze 1949 bewusst und systematisch nicht gemacht wurde? Und warum tauchen bei der Diskussion um inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, kurz IMs, fast ausschließlich Namen der PDS oder auch mal der SPD auf, nie aber von CDU oder liberaler Partei, die 1990 nahezu geschlossen in die westlichen Schwesterparteien eingetreten sind und auch 40 Jahre lang staatstragende Parteien der ehemaligen DDR waren?
Wie gesagt, ich möchte keine Gebrauchsanweisungen für die Bundesrepublik Deutschland machen, weil ich mich da nicht einmische in deren Absichten. Die sind mir viel zu undurchschaubar oder teilweise eben viel zu durchschaubar. Ich meine allerdings, dass die Akten offen bleiben müssten, und zwar einfach um zu sehen, wie das denn ausgesehen hat, wie die Struktur genau war, dieses Vereins, dieses Geheimdienstes, und zwar zum Zwecke beispielsweise, was ja sicherlich die bundesdeutschen Geheimdienste nicht wollen, einfach mal rauszukriegen, wie arbeiten solche Geheimdienste, was sind das für gefährliche Geräte, wie kann man solche Geheimdienste, klar festzustellen, dass solche Geheimdienste einfach verboten gehören, weil sie in die Privatsphäre der Leute eindringen, weil sie Leute zerstören, weil sie dazu neigen, weil sie einfach völlig unkontrolliert sind, Leute zu liquidieren in irgendeiner Weise, also entweder sie in irgendwelche Hospitäler zu schaffen und dort verschwinden zu lassen oder gleich zu killen oder so. Das sind eben Geheimdienste, denke ich mir. Und das muss klar werden und es muss klar bleiben für alle Zeiten. Aber das ist nicht unbedingt die Denkrichtung, die zurzeit da üblich ist.
Wolfgang Gründenklau ist Mitarbeiter der Ostberliner Monatszeitschrift Telegraph, dem Nachfolgeorgan der legendären Umweltblätter, die schon Anfang der 80er Jahre in der DDR für Furore gesorgt haben. Wolfgang Gründenklau sieht das grundlegende Problem bei diesem Thema in der Verwaltung der Stasi-Akten. Nicht die Opfer der Stasi, sondern eine Behörde des Innenministeriums der BRD, nämlich die Gauck-Behörde, entscheidet über Zugriff und Auswertung dieser Akten.
Wir haben ja zum Schluss, als dann der Eindruck aufkam, der sehr starke Eindruck aufkam, dass die gerne das Zeugs nach Koblenz geschafft hätten und zum Zwecke späterer Erpressung, das ist vielleicht ein bisschen ehrenrührig, aber naja, immerhin so etwas Ähnliches, dann 25 Jahre für den Normalbürger unter Verschluss gehalten hätten. Damals haben wir vor der Stasi-Zentrale Mahnwache gemacht. In einem Staatssicherheitsgebäude selbst gab es einen Hungerstreik. Und wir haben damals verhältnismäßig viele Leute noch bewegen können und dadurch ist es nicht zu einer Ideallösung gekommen, aber immerhin zu dieser Behörde oder so. Wir hätten uns schon gerne gewünscht, dass das durch meinetwegen eine irgendwie geartete Vertretung der Opfer, durch eine irgendwie geartete Vertretung der Ostdeutschen dieses Zeugs verwaltet wird und irgendwo abgesichert wird gegen Missbrauch. Aber daran bestand kein Interesse. Das Äußerste, was rauszuholen war, war eben diese Behörde und keiner ist sehr glücklich mit dieser Behörde, denke ich mir.
Die Frage ist auch, wie hoch ist der Weizgehalt von so einer Akte und von dem, was irgendein IM da reingeschrieben hat und dann nochmal über verschiedene Tische geht, wie weit trifft das überhaupt zu mit der Realität? Das ist ja so eine grundsätzliche Frage an diesen ganzen Akten.
Naja, also erstmal sind da ja Kilometer an Kilometer, ja. Ich weiß nicht, es sind 70 Kilometer laufende Akten existieren da wohl. Also wenn man das mal hintereinander reihen würde oder so. Und dann ist es immer die Frage nach den Auszügen natürlich, ja. Aber ich denke schon, dass von vielen das relativ gewissenhaft betrieben wird. Bloß was im Moment zum Vorschein kommt, dafür kann man sich natürlich nicht verbürgen. Ob das tatsächlich eine gerechte Würdigung von Menschen ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist eben eine Sicht auf Menschen aus der Perspektive von Repressionsorganen, ja. Und da stehen oft sehr falsche Sachen drin, weil meinetwegen Spitzel falsch berichtet haben oder so. Die Trommeln werden gerührt, die rote Front marschiert. Rotfront,
die rote Front marschiert. Nach dem Anschluss der DDR an die BRD ist es nun Sache der westdeutschen Justiz, Stasi-Verantwortliche juristisch zu beurteilen. Ein Feld, wo sich Siegerjustiz austobt, meint nicht nur Wolfgang Gründenklau. Auch bei der PDS macht man sich über die strafrechtliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit seitens der BRD-Justiz keine Illusion. Seit längerem liegt ein sogenanntes Schlussgesetz der PDS auf dem Tisch, welches Uwe Jens Heuer, Mitglied des Bundestages der PDS, im Folgenden erläutert.
Es geht nicht um die Frage, ob man Geschichte aufarbeiten soll. Keine andere Partei beschäftigt sich so viel mit Recht und mit Notwendigkeit wie die PDS mit ihrer Geschichte. Aber das Schlussgesetz soll im Grunde sagen, dass hoheitliches Handeln, das ist eine der Hauptthesen dieses Gesetzes, hoheitliches Handeln für die DDR soll nicht mehr bestraft werden. Das betrifft nicht Dinge, die bei Gelegenheit gemacht wurden, also Mord oder so. Also wenn jemand, ein Grenzverletzer sozusagen, der gestellt war, erschossen hat oder so etwas, das ist selbstverständlich nicht gemeint, aber es geht darum, dass hoheitliches Handeln von der DDR, von diesem neuen Staat nicht unter Strafe nicht mehr verfolgt werden soll, weil das eigentlich die einzige Wehr bietet, die Vielzahl von Ermittlungsverfahren endlich abzubrechen. Es ist so, ich habe das ja dort drin gesagt, wir haben vielleicht 50.000 Ermittlungsverfahren, aber nur 50 rechtskräftige Urteile. Das heißt, es werden eine Flut von Menschen mit Ermittlungsverfahren überzogen, es kommt nicht viel raus und im Interesse des Rechtsfriedens sollte man das einfach machen.
Wie ist denn Ihre Vorstellung von einer Aufarbeitung dieser DDR-Geschichte, wenn sie denn nicht strafrechtlich erfolgen soll?
Ja, man muss diskutieren, man muss arbeiten. Ich habe vor wenigen Monaten im Nomos Verlag ein Buch rausgegeben, die Rechtsordnung der DDR, Anspruch und Wirklichkeit, mit einer ganzen Reihe anderer Wissenschaftler zusammen. Und ich glaube, dass wir da durchaus kritisch mit dieser Vergangenheit umgegangen waren. Ich bin der Meinung, die Wissenschaft muss es machen. Und da muss gearbeitet werden, da muss analysiert werden. Das Problem für mich ist heute, dass das Geschichtsbild beispielsweise vom Spiegel bestimmt wird und oder von Illustrierten bestimmt wird und von den Massenmedien im Umfang bestimmt wird. Und es geht um eine solide historische Arbeit und da kommen wir vielleicht, und ich mache da mit und wir haben auch Konferenzen dazu gemacht. Ich habe von dem Buch eben gesprochen. Das halte ich für unbedingt notwendig, aber das muss gesamtdeutsch betrieben werden. Man kann es nicht sozusagen einseitig machen, nur die Geschichte der DDR untersuchen. Man muss die, denn die beiden deutschen Staaten sind eigentlich nur als Partner zu verstehen und nur im Widerstreit miteinander und nur wenn man diesen jahrzehntelang gegeneinander bestehen der beiden deutschen Staaten wirklich untersucht, wird man ein vernünftiges und sachliches Geschichtsbild gemeinsam erzielen.
Soweit die Position der PDS. Kein Widerspruch im Grundsätzlichen dazu von Wolfgang Rüdenklau von der Telegraph. Redaktion, da die ganze öffentliche Debatte um Stasi-IM-Aufarbeitung ohnehin allzu sehr von den unterschiedlichen Interessengruppen mit verschiedenen politischen Intentionen geführt werde.
Es geht doch einfach darum, die PDS zu schwächen, in Ostdeutschland ihre Basis abzuschneiden. Gysi, der nun mal, man mag halten von ihm, was er will, einer der besten Rhetoriker deutscher Zunge ist, aus dem Bundestag rauszuhauen. Man will bestimmte Dinge nicht mehr ausgesprochen bekommen und das tut die PDS nun mal, wie die Dinge liegen, leider Gottes, fast als einzige.
Kritisch äußert sich Wolfgang Rüdenklau auch gegen die Frauenfrau der selbsternannten Stasi-Aufklärer und ehemaligen Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley. Was sie tue, sei einfach nur noch politischer Opportunismus, da seine Trivialität mit besonders radikalen Rachewünschen an früheren Peinigern tarne. Mit tatsächlicher Aufarbeitung der Geschichte der DDR, einer historisch gerechten Wertung dieser nachstalinistischen Gesellschaftsstruktur in ihren Zusammenhängen und der Brandmarkung derjenigen, die ihre Mitmenschen für kleinere oder größere Privilegien verraten habe das nichts mehr zu tun.
Es geht eigentlich darum, um die Art und Weise, wie das betrieben wird, dass da eine Altparteienfraktion von prominenten Freunden hinter Bärbel Bohley steht, dass das ganz sicherlich nicht in irgendeinem emanzipativen Sinne geschieht, sondern dass da ganz offensichtlich alte Rechnungen und neue Interessen bedient werden und dass es eine sehr unglückselige Koalition ist, die diese Dinge betreibt.
Statt sich an dem ohnehin politisch instrumentalisierten Stasi-Streit zu beteiligen, plädiert Wolfgang Rüdenklau für eine politische Fehlerdiskussion innerhalb der Linken, die die Perspektive auf einen Sozialismus ohne Repression öffnen könnte.
Das Wichtige wäre einfach, dass aus dieser Geschichte Lehren zu ziehen wären. Es war ja mal ein Versuch zu einer anderen Art von Gesellschaft, zu Sozialismus. Was ist denn da eigentlich falsch gemacht worden? Das wäre doch das Wichtige, darüber nachzudenken, wo das angefangen hat, wo die bösartigen Punkte war, wo das hingeführt hat, ist eigentlich gar nicht mehr so sehr interessant, obwohl es natürlich traurig ist, ja. Aber zu fragen, wo, also eine Fehlerdiskussion zu machen, und das müsste die Linke eigentlich machen, das wäre eigentlich der interessante Punkt. Wir haben hier einen großen, es ist immer noch ein großer Versuch der Menschheit, eine andere Gesellschaft zu machen, der auf eine ganz traurige Weise gescheitert ist. Und wenn man nicht daran verzweifeln soll, dann muss man anfangen mit ein bisschen Analyse. Das wäre unsere Sicht in etwa.